Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Professor Thomas Rösch aus dem UKE Hamburg.
Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie. Ich freue mich sehr, Sie zum nächsten Endo-Podcast des Endoscopy Campus begrüßen zu dürfen. Sie werden mir nachsehen, dass ich bei den ersten Podcasts am liebsten alte Freunde einlade. Das tut man so. Und heute begrüße ich Professor Dr. Hans-Dieter Alescher aus dem Klinikum Garmisch, alter Kampfgefährte aus dem Klinikum rechts der Isar in München. Hans, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Thomas. Das ist eine tolle Sache, dass das jetzt klappt und freue mich schon drauf.
Ich habe mir gedacht, ein Thema, was uns beide verbindet in den letzten Jahren, ist POEM, die perorale endoskopische Myotomie, die ja bei ihrer Einführung vor etwas über 10 Jahren eine spektakuläre Technik war, überall auf den Kongressen gezeigt wurde, in einer Blue Man Group Show, wie man sich durch das submuköse Unterholz da durchgegraben hat, dann die Myotomie vollzogen. Im Gegensatz zu anderen endoskopischen Techniken hat sich dann trotz zahlloser Serien und über 30 Meta-Analysen dann doch Evidenz herausgeschält durch 2 randomisierte Studien. Also eigentlich müssten wir Endoskopiker jetzt in der Lage sein zu sagen, okay, wo steht die Methode? Und das ist meine Frage an dich, Hans. Und zwar vor allem deswegen, weil du ja nicht nur Endoskopiker bist, sondern auch ein ausgewiesener Motilitätsexperte. Also wo gehört's hin? Wo setzt du sie ein? Wo siehst du die Zukunft?
Also ich halte die POEM natürlich für ein extrem wichtiges, innovatives Verfahren, das letztendlich das Behandlungsspektrum der Achalasie enorm erweitert hat. Die wichtigste Indikation ist meiner Meinung nach bei den hypermotilen Formen der Achalasie zunächst mal gegeben, also bei dem Typ 3 der Achalasie, weil wir da keine wirkliche andere Behandlungsalternative haben. Das heißt, die Dilatation ist bei dieser Form eigentlich nicht wirkungsvoll, hat eine Response Rate von unter 40%. Die Myotomie ist, wenn sie nur transabdominell laparoskopisch ausgeführt wird, auch nicht ausreichend als Therapieverfahren. Und die POEM bietet erstmalig eigentlich eine Behandlungsmöglichkeit, dieses Krankheitsbild so zu behandeln, dass die Patienten anschließend symptomfrei sind.
Und zwar deswegen, weil wir die Schnittlänge mehr oder minder beliebig wählen können und das Manometrie gestützt. Jetzt aber ist der Typ 3 natürlich nicht so wahnsinnig häufig und der häufige Patient sind Typ 1 und 2. Was machen wir mit denen?
Ja, also nochmal vielleicht auf das andere zurück. Ich halte es schon ganz wichtig, dass man da das manometrisch anpasst. Das heißt, dass man wirklich schaut, wie hoch gehen die spastischen Kontraktionen rauf und dann wirklich 2-3 Zentimeter proximal davon noch die Myotomie ausdehnt, sodass man also wirklich sicherstellt, dass man dieses hypermotile Segment da auch mit erfasst. Bei den anderen Formen ist die Evidenz sicherlich ein bisschen, die ist gut, ist ein gutes Behandlungsverfahren. Es hängt dann da so ein bisschen davon ab, wie alt ist der Patient, was hat er für Vorbehandlungen schon gemacht, was hat er für eine Symptomatik. Ich glaube, das spielt da schon eine wichtige Rolle mit rein. Umso jünger ein Patient ist, umso eher würde ich eine Myotomie gerechtfertigt sehen. Ob das dann wirklich die POEM ist, das ist dann die große Frage, weil das, was der POEM anhängt, ist ja, dass sie trotz alledem eine nicht zu vernachlässigende Reflux-Häufigkeit hat. Die liegt in der Größenordnung von ungefähr 35-45%, sage ich jetzt mal, aber endoskopisch nachweisbare erosive Reflux-Läsionen. Das ist meistens asymptomatisch, die Patienten spüren das nicht, die Patienten haben dadurch eigentlich keine wesentlichen Probleme, bloß wir wissen nicht, was es im Langzeitverlauf macht. Dazu können wir die POEM mit 10 Jahren noch nicht so abschätzen. Ich glaube, dass es nichts machen wird. Ich glaube, dass sich das verwächst und zur Not kann man immer noch mit einem Protonenpumpenhemmer dieses Symptom relativ einfach in den Griff bekommen. Trotzdem würde ich bei Patienten, die unter 20 sind, eine POEM zurzeit nicht favorisieren, sondern da würde ich eher zum laparoskopischen Myotomieverfahren mit einer entsprechenden Antirefluxtherapie neigen. Umso älter der Patient ist, umso eher würde ich POEM machen.
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht vom Interviewer mich zum POEM-Verteidiger wandle. Aber ich glaube, der Reflux ist ein ganz wesentlicher Punkt, der POEM ein bisschen negativ anhaftet. Und möglicherweise, wir werden bald die 5-Jahres-Ergebnisse unserer Studien haben. Von unserer ersten Studie hatten wir ein bisschen den Eindruck, dass anfangs sehr große Unterschiede dann sich verwässern. Und wir werden sehen, ob der Refluxschutz der Hellerschen Myotomie vielleicht nur temporär ist. Also das ist durchaus ein offener Punkt. Und ich muss auch sagen, in meiner Beratungspraxis, wenn jemand das Wort Reflux erwähnt, dann bringe ich das ganz offen zur Sprache, dass das zumindest zunächst bei der Operation besser ist.
Ja.
Und ich glaube auch, wenn ich das kurz noch sagen darf, dass wenn man jetzt viel POEM macht und nur POEM und überhaupt keinen Heller mehr zuweist und keinen Ballon, dann stimmt irgendwas nicht.
Ja, das ist auch meine ganz ehrliche Einstellung dazu. Ich bin weiterhin so, dass ich zumindest den älteren Patienten noch die Dilatation anbiete. Die sind in der Regel ja sehr gut informiert, die Patienten. Die haben sich auch über die entsprechenden Medien gut informiert. Und es kommen auch ganz viele Patienten, die sagen, ich möchte zunächst mal das Dilatationsverfahren bekommen. Und die Ergebnisse sind ja, wie wir wissen, nicht schlecht. Also die einmalige Dilatation ist natürlich der Myotomie, sei es POEM oder Heller, unterlegen. Aber bei der wiederholten Dilatation kann man immerhin gleichwertige langfristige Ergebnisse erzielen mit einer reduzierten Refluxrate. Also man muss das schon im Kontext behalten. Ich glaube schon, dass man einem älteren Patienten deutlich über 40, also 60 aufwärts, eine Dilatation anbieten sollte. Und wenn der Patient sagt, nein, ich möchte aber eigentlich ein Myotomieverfahren, dass man dann sagt, dann ist eigentlich POEM das richtige Verfahren für Sie. Und so handhabe ich es persönlich bei mir auch, dass ich die da sehr offen aufkläre, ihnen die Vor- und Nachteile berichte und ihnen dann auch mit meiner Unterstützung da eine gewisse Wahlfreiheit lasse. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und mich persönlich stört bei der POEM, dass ich die Anatomie zerstöre. Aber wir haben momentan nichts Besseres. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten ja früher immer so die Idee, wir könnten, was weiß ich, so eine Nerventransplantation machen da in den unteren Sphinkter oder irgendwie da vielleicht eine kausale Therapie machen. Das ist nicht absehbar. Da sieht man nichts, dass sowas kommen wird. Aber grundsätzlich wäre das natürlich dann ein Verfahren, wo man gerne dann die intakte Anatomie hätte.
Stammzellen?
Ja, das geht in diese Richtung. Dass man schaut, könnte man nicht von dem Patienten zum Beispiel mit FTRD neuronale Stammzellen gewinnen, die so umprogrammieren, dass man die dann mit Injektion in den unteren Sphinkter bringen kann. Das war ja immer so meine Theorie, was ich im Rechts der ESA so als langfristige Therapieziel hatte. Das ist aber nicht am Horizont, das ist nicht sichtbar, sodass momentan wirklich die POEM das Verfahren der Wahl ist.
Eine spezielle Frage noch, du hast ja gesagt unter 20, man hört bei Kindern ja immer, ja, aber es gibt ja kaum Chirurgen, die den laparoskopischen Heller bei Kindern können in der Kinderchirurgie und deswegen müsste man POEM machen. Was sagen wir denn dazu?
Ja, das hängt davon ab, wie jung dann das Kind ist. Also ich glaube, solange ein Kind in der Wachstumsphase ist, da ist es sicherlich schwierig, mit einem laparoskopischen Myotomieverfahren eine dauerhafte, langfristige Therapie anbieten zu können. Das müssen die Daten zeigen. Da gibt es keine wirklichen guten Vergleichsdaten zwischen laparoskopischer Hellermyotomie und POEM. Das wäre interessant zu sehen. Also was machen wir mit den 6-jährigen Achalasie-Patienten? Das ist schwierig. Bei den jungen Erwachsenen, also da sage ich so ab 16, wo man davon ausgehen kann, dass die einen Großteil ihres Wachstumsschubs dann schon hinter sich haben, sehe ich jetzt kein Problem, dass man die laparoskopisch myotomieren würde. Aber da ist man dann auch schon wieder in dem Grenzbereich, wo man sagen kann, der käme sehr wahrscheinlich auch für eine POEM in Frage. Ein weiterer Aspekt, wir haben jetzt bloß über den Typ 3 vorher gesprochen, ist, was hat er sonst für einen Typus? Diese ganz kurzen Achalasien, die wir alle kennen, diese Typ 1 mit einer relativ kurzen Hochdruckzone, die sind natürlich für die POEM auch einfach, weil man wirklich nur ein ganz kurzes Segment die Myotomie machen muss. Man hat einen kleinen Kanal, man hat eine relativ gute Übersichtlichkeit. Der Eingriff ist, sage ich jetzt mal, auch vom zeitlichen Aufwand her überschaubar. Das ist sicherlich auch eine gute Indikation. Der Typ 2, der ist gar nicht so einfach. Da muss man schauen, ist das nicht vielleicht so ein Typ 3, der gerade in die Dilatation geht, und wenn ich dem unten die Myotomie mache, kommt dann nicht wieder ein hypermotiles Segment zurück, was man ja durchaus auch manchmal beobachten kann. Also das muss man sehr individuell machen und auch mal dann die Röntgenuntersuchung, die ich bei diesen Patienten immer noch mit dazu mache, auch mit betrachten und zu sehen, haben die noch eine Restmotilität in der tubulären Speiseröhre? Ist die vielleicht sogar noch ein bisschen propulsiv? Das wäre für mich alles ein Grund, eher in eine POEM zu investieren.
Ah, also da muss ich jetzt nachhaken, auch für meine eigene Fortbildung. Der Typ 2 ist ja sehr interessant.
Ja.
Ist es richtig, wenn man sagt, als naiver Endoskopiker, da ist ja noch Motilität da, da ist der Schnitt auch kurz? Oder man soll den Schnitt da nicht so lang machen? Oder nach was richtest du dich da?
Ja, also das ist gar nicht so einfach. Darum sage ich ja, also da hilft dir die Manometrie eben nicht weiter, weil du mit der Manometrie ja nur das Hochdrucksegment siehst und dann nur so eine Art Common Cavity Phänomen in der tubulären Speiseröhre siehst. Da hast du keine lumenokkludierenden Kontraktionen mehr und dadurch kannst du die eigentliche Motilität der tubulären Speiseröhre nicht erfassen. Und drum schaut es so als simultane Druckerhöhung aus. Das ist aber nur ein Ausdruck der Tatsache, dass die Speiseröhre dilatiert ist. Die Frage ist, habe ich noch eine propulsive Wandbewegung? Und das sehe ich in der Manometrie nicht. So wie im Magen, sage ich jetzt mal, wenn du im Magen eine Manometriesonde reintust, dann siehst du diese antralen Kontraktionen ja auch nicht.
Sondern was machst du dann?
Ich mache eine Röntgenuntersuchung und ich gebe denen auch zum Beispiel entweder im Barium getauchtes Brot oder im Barium getauchte Marshmallows zum Essen und schau, wie transportieren die oder fallen die einfach, plumpsen die einfach nur runter.
Das heißt, verhalten sie sich eigentlich wie ein Typ 1, dass nur unten die Obstruktion ist und dann gibt es einen kurzen Schnitt.
Dann gibt es einen kurzen Schnitt und wenn die aber sozusagen noch so eine Motilität haben, die dann propulsiv ist, dann wird es schon schwierig, weil du dann Gefahr läufst. Auf der einen Seite, dass du eventuell, wenn du unten die Hochdruckzone aufmachst, dann wieder lumenokkludierende Kontraktionen machst und der vielleicht einen Spasmus kriegt. Also oder spastische Kontraktion haben könnte. Die positivste Situation wäre, wenn du ihn unten die Obstruktion in der Hochdruckzone beseitigst und er entwickelt nochmal eine propulsive Esophagusmotilität. Das wäre die Idealsituation. Das haben aber ganz wenige bloß.
Okay, das war jetzt hochinteressant. Der Typ 2 ist ja nicht selten, also eine sehr differenzierte Betrachtung. Und sonst, wenn wir jetzt wieder ein bisschen globalisierter zusammenfassen, dann ist es doch eine sehr altersabhängige Geschichte. Ja. Also bei Kindern Vorsicht, bei jungen Erwachsenen am ehesten die Hellermyotomie. Und je älter die Leute wären, desto mehr kommt der Ballon, aber auch POEM zum Vorschein, mit Ausnahme von Typ 3.
Genau, Typ 3 ist außer Frage. Der ist sozusagen relativ altersunabhängig eine klassische Indikation für die POEM. Warum Ballon? Das kann man sich ja nochmal fragen. Warum hat man dieses Konzept überhaupt noch? Auch in den aktuellen Studien ist so, sei es der Hellermyotomie oder auch bei der POEM, da hat man ja auch eine jährliche Failure Rate. Die ist nicht hoch, aber es ist schon so, dass man 2-5%, je nachdem, welche Studie man anschaut, pro Jahr an Failures hat. Und wenn ich einen Patienten, der, sagen wir mal, 50 ist, und ich dilatiere den einmalig und er ist 8-10 Jahre beschwerdefrei, dann habe ich für ihn 8-10 Jahre Lebenszeit gewonnen. Wenn ich ihm dann mit 60 eine POEM mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bis 80 symptom- und beschwerdefrei wird, einfach hoch. Wenn ich das mit 50 mache, läuft er ein gewisses Risiko, dass er mit 70 oder mit 72 oder 73 nochmal Symptome bekommt und nochmal ein Behandlungsverfahren braucht. Also für mich ist das schon ein Kriterium, dass ich sozusagen den Zeitpunkt der dann definitiven Therapie, was es ja sicherlich ist, ein bisschen nach hinten schieben.
Durch ein langes Bridging sozusagen.
Durch ein langes Bridging. Das ist so eine Art Bridging-Verfahren. Und ich glaube schon, dass das bei denjenigen, die wirklich eine langfristige Verbesserung haben, dass die davon profitieren.
Ja gut, also da war jetzt sehr viel für POEM-Freunde, auch viel für die Freunde der Endoskopie, sehr differenziertes Behandlungskonzept. Hans, das liegt natürlich auch daran, dass du auch Motiliker bist und nicht nur Endoskopiker. Und jetzt vielleicht die gemeine Frage zum Abschluss. Die Endoskopie hat sich ja oft so ein bisschen als die nicht beachtete kleine Schwester der Gastroenterologie gesehen. Ist das eigentlich bei euch noch schlimmer? Wo seid ihr? Wo seid ihr an den Universitäten? Wie wird sich dieses Teilgebiet in Zukunft formieren können und müssen?
Neurogastroenterologie ist eigentlich der Begriff, den ich gern verwenden würde. Ich glaube, wir haben es versäumt, in den letzten 15 bis 20 Jahren die modernen diagnostischen und therapeutischen Verfahren, also sprich die molekularbiologischen Ansätze, die zelltherapeutischen Ansätze, nicht mit dem notwendigen Nachdruck und technologischen Know-how zu verfolgen und einzusetzen. Da sind wir anderen Fachbereichen der Gastroenterologie hinterher. Wir haben uns zu sehr auf die Funktion konzentriert, zu sehr auf funktionelle Versuchsansätze und zu wenig moderne Therapieansätze und moderne diagnostische Verfahren verwendet. Und ich glaube, das ist ein Manko der Neurogastroenterologie. In anderen Ländern ist die Neurogastroenterologie viel, viel stärker vertreten. Das hat momentan so einen gewissen kleinen Hype durch die Mikrobiomwelle bekommen, wobei bisher auch nichts Handgreifliches rausgekommen ist. Aber es ist halt en vogue, das momentan zu machen. Und man benutzt dazu moderne und attraktive Verfahren. Das ist das, was die Neurogastroenterologie vermisst hat. Und wenn wir jetzt bloß mal nochmal auf unsere Eingangsdiskussion da zurückkommen, wenn wir in der Lage wären, eine Stammzelltransplantation in den unteren Sorgussphinkter zu machen, mit patienteneigenen neuronalen Stammzellen, die wir aus dem Kolon zum Beispiel gewonnen haben, dann wäre das plötzlich ein Feld, das höchste Attraktivität und höchste Aufmerksamkeit haben würde und beinhalten würde. Und ich glaube, das hat in der Vergangenheit gefehlt und da muss man in Zukunft mehr Augenmerk drauf legen.
Wunderbar, Hans. Ich glaube, da hat sich aus unserem Gespräch eigentlich auch ergeben, dass wir gemeinsam eben nicht nur da irgendwo reinschneiden, sondern auch gucken, was passiert denn ganz genau bei den verschiedenen Krankheitsbildern, eben wie du sehr differenziert beim Typ 2 beschrieben hast. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne, Thomas.
Ich hoffe, wir können uns wieder mal treffen, wenn weitere Studienergebnisse zu POEM vorliegen, in speziellen Patientengruppen. Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen fürs Zuhören. Beim nächsten Mal bleiben wir in Bayern und verhandeln einen ganz aktuellen Anlass. Ich werde nämlich aller Voraussicht nach in Augsburg beim Endo-Update sein und werde Helmut Messmann fragen, nachdem ich erfahren habe, welche Art von Veranstaltungen er gemacht hat, was die Zukunft der Live-Demonstration ist. Bleiben Sie uns gewogen. Der Endo-Podcast ist auf den üblichen Medien zu hören, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.